Schön, euch wieder zu sehen. Ihr habt euch nicht verändert. Oder vielleicht doch. Wir sind alle 2 Wochen älter geworden. Wir sind gut zurück aus unserem Urlaub, hatten eine schöne, gesegnete Zeit, wofür wir sehr dankbar sind. Ohne Überfälle dieses Mal Richtung Spanien. Das ist auch schön und gut. Wir sind dankbar, wieder hier zu sein. Und ja, als Gemeinde Gott zu loben, ihn zu preisen, das hat jetzt richtig gut getan. Und jetzt wollen wir auf sein Wort hören. Anfang dieses Jahres las ich in der Christianity Today, eine der wichtigsten und einflussreichsten evangelikalen Zeitschriften in den USA, ein schockierendes Bekenntnis. Ein bekannter, viel gelesener christlicher Autor gestand in einer demütigen und ehrlichen Weise, dass er eine außereheliche Affäre mit einer verheirateten Frau hatte und deshalb von all seinen Diensten zurücktrete. Zwar hört man immer wieder von Skandalen und Enthüllungen in den Kirchen der USA, aber von diesem Mann und Autor, dessen Bücher ich auch gelesen habe, viele sind auch ins Deutsche übersetzt, hätte ich das nicht erwartet. Ich war schockiert. Und traurig, aber noch mehr irritiert haben mich dann die Reaktionen und Kommentare mancher evangelikaler Theologen und Journalisten auf dieses Bekenntnis, die in einem ziemlich überheblichen Ton, fast schon mit einem Anklang von Schadenfreude, sich über das Versagen dieses Autors in den sozialen Medien äußerten. Und ich musste denken, hey Leute, Vorsicht. Schwenkt nicht zu heftig die moralische Keule. Denn was steht in 1. Korinther 10, Vers 12? Was schreibt der Apostel Paulus dort? Wer meint, er steht fest und sicher, der sehe zu, dass er nicht falle. Auch Gläubige können versagen, geistliche Riesen können fallen. Unsere Moral kann Risse bekommen und bröckeln. Auch diejenigen, die wir bewundern und respektieren, können Schiffbruch erleiden. Und deshalb ist es wichtig, dass wir niemanden auf ein Podest stellen. Was passiert, wenn wir Menschen auf ein Podest stellen? 2 Dinge. Wir riskieren, enttäuscht und desillusioniert zu werden, denn es wird sich mit der Zeit zeigen, dass auch sie nur Menschen sind. Und wir sollten deshalb sehr vorsichtig sein, unseren Glauben und auch unsere Hingabe vom Vorbild wichtiger Persönlichkeiten im Reich Gottes abhängig zu machen. Und zweitens, wenn wir Leute auf ein Podest stellen, dann hegen wir Erwartungen an sie, die sie nie erfüllen können. Also stellen wir niemals einen Menschen, auch einen Prediger, nicht jemals auf ein Podest. Auch Prediger sind anfällig, sind schwache Menschen, die eine sündige Natur haben, wie ihr alle auch. Dinge, die euch zum Verhängnis werden, können auch uns Predigern zum Verhängnis werden. Dinge, die euch versuchen, können auch uns versuchen. Und es ist gut, wenn wir unseren Blick immer auf Jesus gerichtet haben. Er ist der einzige, sündlose, vollkommene Mensch. Vergessen wir also diese Wahrheit schon jetzt. Am Anfang dieser Predigt will ich das sagen, diese Wahrheit nie. Auch die Guten und Frommen sind menschlich und unvollkommen. Die KI hat mir ein schönes Bild dazu erstellt, zu diesem Spruch. Auch die Guten und Frommen sind menschlich und unvollkommen. Und ich bin so dankbar, dass die Bibel ungeschönt und ehrlich über die Geschichte ihrer Protagonisten berichtet. Sie zeigt uns die guten und die vorbildlichen Seiten der Menschen, verschweigt uns aber auch nicht ihre Sünden oder ihr problematisches Verhalten, ihr Versagen. Und all das, dieser ganze Vorspann, der bildet den perfekten Hintergrund für den Abschnitt, den wir in dieser Predigt heute betrachten wollen, die ich überschrieben habe: Rückschritte auf dem Weg des Glaubens. Und wir kehren zurück zu unserer Predigtreihe, die ich vor einigen Wochen begonnen habe: Abraham auf dem Weg des Vertrauens und der Veränderung. So haben wir diese Predigtreihe genannt. Und wir wollen heute die zweite Hälfte, die Verse 7 bis 20 aus Genesis 12 betrachten. Oder aus 1. Mose 12. Vielen Dank. Erster Mose 12 ist ein Kapitel, ich weiß nicht, ob ihr weitergelesen habt, wir hatten ja die Verse 1 bis 7 betrachtet, letztes Mal oder in den ersten drei Predigten eigentlich. Wenn wir 1. Mose 12 lesen, da werden wir einen starken Gegensatz darin beobachten können. In den Versen 1 bis 9 lesen wir von Abrahams Berufung, seinem Aufbruch ins Unbekannte. Wir lesen, wie er bereit war, Gottes Stimme zu vertrauen und Gott zu gehorchen. Mit 75 Jahren verließ er seine Heimatstadt Ur in Chaldäa. Da unten sehen wir das, rechts unten auf dieser Karte. Zog entlang des Euphrats Richtung Norden bis nach Haran, wo er sich einige Jahre niederließ. Einfach bewundernswert. Ich kenne niemanden, der schon im fortgeschrittenen Alter im Vertrauen auf Gott sich in ein unbekanntes Land aufmacht, weil ihm Gott gesagt hatte: Ja, verlass deine Heimat, lass alles hinter dir zurück, aber ich sage dir nicht genau, wohin die Reise hingeht. Im Glaubensgehorsam begibt sich also dieser Mann auf eine lange Reise. Abrahams Blick ist nach oben, in die Vertikale gerichtet. Der einzig wahre Gott war ihm, dem Götzenanbeter, erschienen, hat ihn berufen und große Verheißungen ihm gegeben. Und Abraham vertraut Gott und er macht sich auf den Weg. Und als sein Vater Terach in Haran starb, zog er mit seiner Frau Sarai und seinem Neffen Lot sowie mit seinen ganzen Knechten und Mägden weiter in Richtung Süden ins Land Kanaan. Und als Nomade wandert er im Norden des Landes Kanaan hin und her und kommt nach Sichem. Das ist hier der dritte Pfeil dann. Nach links, da ist Sichem. Und dort bei dieser besonderen Landmarke der Terebinte oder der Eiche von More hört er Gott ein zweites Mal zu ihm sprechen. Und wir lesen davon in Genesis 12, Abvers 7. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach: Ich werde dieses Land deinen Nachkommen zum Besitz geben. An dieser Stelle baute Abraham einen Altar für den Herrn, der ihm erschienen war. Gott bestätigt also hier seine Verheißung. Abraham, ich werde dir dieses Land geben, deinen Nachkommen. Sie sollen es besitzen, du bist gesegnet und du wirst ein Segen sein. Und Abraham ist erfüllt von der Begegnung mit seinem Gott, ihn aus unerfindlichen Gründen erwählt und berufen hatte. Und was tut er? Er baut dort dem allmächtigen Gott, der ihm so nahe gekommen war, einen Altar. Und deshalb habe ich diese Verse überschrieben, die Anbetung auf dem Weg des Glaubens. Da lesen wir noch nichts von Rückschritt auf dem Weg, sondern nur von Anbetung. Nun, ein Altar war für Abraham ein Zeichen der Verbundenheit mit Gott. Hier konnte er anbeten. Und er konnte sich hier vor diesem Altar von den Verheißungen Gottes, die er von Gott erhalten hat, ermutigen lassen. Und wir lesen weiter, Vers 8. Und dann zog er weiter ins Bergland östlich von Bethel. Er schlug seine Zelte an einem Platz auf, der östlich von Bethel und westlich von Ai lag. Auch hier baute er einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Oder es heißt eigentlich, er rief den Herrn bei seinem Namen an. O Herr, Jahwe, du allmächtiger Gott, du Schöpfer Himmels und der Erde, du hast mich erwählt, du hast mich berufen. Ich habe deinem Wort vertraut und deinen Verheißungen. Bin hierher gekommen, so weit. Ich verlasse mich auf dich, auch wenn ich jetzt noch kinderlos bin. Wir wollen dir vertrauen, dass du uns ein Kind schenkst. Du bist ein guter Gott. Und dir zu Ehren baue ich diesen Altar. Vielleicht hat er ähnlich gebetet. Er, der einmal ein Götzendiener, ein Götzeanbeter war, hat nun Gemeinschaft mit dem einzig wahren Gott. Und er ruft seinen Namen aus. Ein Altar in Sichem. Ein Altar in Bethel, Lobpreis ist angesagt. Wenn unser Blick im Vertrauen nach oben in die Vertikale gerichtet ist, haben wir Gemeinschaft mit dem allmächtigen Gott und wir erfreuen uns an dem, wer er ist, an dem, wie er uns führt, an seinem Wort, was er uns versprochen hat. Das ist ja im Grunde auch die Erfahrung gewesen, die wir alle gemacht haben. Wie war es denn damals, als wir diesen Gott kennengelernt haben und uns auf den Weg des Glaubens begeben haben? Da erlebten wir sowas wie geistliche Flitterwochen. Wie schön war doch die Gemeinschaft mit Gott. Unsere Herzen waren erfüllt von Dankbarkeit, Lob, Anbetung. Wir haben nach oben geschaut. Und bildlich gesprochen gerne Altäre gebaut. Jede Möglichkeit der Gemeinschaft mit Gott und den Geschwistern wurde wahrgenommen. So war das auch bei Abraham. Alles schien auch bei ihm so gut zu sein und mit so viel emotionalem Rückenwind zog er weiter Richtung Süden. In den Negev. Vers 9. Danach brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden. Vers 9 beschreibt diesen Weg, ohne die Gründe anzuführen, die ihn so weit gen Süden reisen ließen. Das Südland, der Negev, war damals genauso wie heute eine karge, eine heiße Gegend und für Abrahams Reise des Vertrauens kam es hier zu einer ersten Herausforderung, zu einer alles in Frage stellenden Prüfung. Und in Vers 10 findet, wie wir gleich sehen werden, ein Stimmungswechsel in diesem Kapitel statt. Ein richtiger Kontrast wird hier eingeleitet. Lass uns die Verse lesen. Damals herrschte im Land Kanaan eine Hungersnot. Sie wurde so drückend, dass Abraham nach Ägypten hinabzog, um dort für eine Zeit lang Zuflucht zu suchen. Der hebräische Text, der sagt hier wörtlich, dass diese Hungersnot schwer auf dem Land lastete. Und Gottes Wort übertreibt nie, was hier so überliefert wurde, war auch so. Wir hier haben vielleicht mal eine Wirtschaftskrise oder eine Rezession erlebt, aber keiner von uns, glaube ich, hat mal wirklich eine schwere Hungersnot überleben müssen. Zumindest die meisten von uns nicht. Vers 11. Kurz vor der ägyptischen Grenze sagte er zu seiner Frau Sarai: Ich weiß, was für eine schöne Frau du bist. Wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, das ist seine schöne Frau und sie werden mich umbringen und dich leben lassen. Sag einfach, du seist meine Schwester. Dann werden sie mich am Leben lassen und deinetwegen gut behandeln. Als Abraham Ägypten erreichte, fiel den Ägyptern in der Tat auf, wie schön seine Frau war. Selbst die Hofbeamten waren beeindruckt und schwärmten beim Pharao von ihrer Schönheit. Daraufhin ließ der Pharao sie in seinen Palast holen. Ihr zuliebe behandelte er Abraham gut. Er schenkte ihm Schafe, Ziegen, Rinder, Esel und Kamele sowie Knechte und Mägde. Aber der Herr strafte den Pharao und seinen Hofstaat mit einer schweren Krankheit, weil er Abrahams Frau Sarai zu sich in den Palast geholt hatte. Da ließ der Pharao Abraham zu sich kommen und stellte ihn zur Rede. Was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht gesagt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du behauptet, sie sei deine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nehmen wollte? Hier hast du deine Frau wieder. Nimm sie und geh. Und er beauftragte einige seiner Soldaten, Abraham und seine Frau und seinem ganzen Besitz außer Landes zu bringen. Was wir hier sehen, ihr Lieben, ist die erste Prüfung auf dem Weg des Glaubens in Abrahams Leben. Und ich bin überzeugt, diese schwere Hungersnot, die über das Land Kanaan kam, war eine göttliche Prüfung. Denn Gott stellt oft den Glauben derer auf die Probe, die er beruft. Und das musste auch Abraham erfahren, als die heißen Winde der Dürre nach Kanaan wehten. Das Land war ja besonders anfällig für Dürreperioden, die das Grün in spröde Zweige und die Flussbetten in rissige Erde verwandeln konnten. Brunnen versiegten, Staubstürme kamen auf und deshalb verehrten ja die heidnischen Kanaanäer Flüsse, Wind und Regen als göttliche Mächte, denn sie sahen sich als Opfer dieser launischen, feindseligen Götter. Diese schwere Hungersnot, die das Land heimsuchte, sie entsprach dem souveränen Willen des einzig wahren Gottes und sie war eine göttliche Prüfung für Abraham. Abraham, lass mal sehen, wie tief ist dein Vertrauen in mich wirklich? Wie wirst du reagieren, wenn der Regen ausbleibt und der heiße Wüstenwind alles austrocknen lässt? Nun, wie reagierte Abraham auf die göttliche Prüfung? Statt seinen Blick zum Himmel zu heben und zu sagen, Gott, du Allmächtiger, der du zu mir in Ur und auch in Haran gesprochen hast, der du, während ich unterwegs bin, zu dem Land, das du mir geben willst, immer wieder mich begleitet hast und ich dich angebetet habe. Du bist der Gott, dem ich auf diesem Weg ins Unbekannte vertraut habe. Und jetzt will ich auch in dieser Lage, in dieser Hungersnot weiter auf dich bauen und deiner Führung vertrauen. Du kannst mich und mein Haus versorgen, denn du hast mir doch so große Verheißungen gegeben. Wir hören nichts von all dem. Stattdessen ergreift er die schnelle Flucht. Abraham, der berufene Diener des einen wahren Gottes, hätte wissen müssen, dass allein Gott die Natur beherrscht. Dieser Gott konnte und kann auch heute noch den Regen ebenso mühelos herbeiführen, wie wir den Wasserhahn aufdrehen. Aber was fällt uns hier in diesem zweiten Kapitel, in dieser zweiten Hälfte von Kapitel 12 besonders auf? Wir lesen, von keinem Gebet. Abraham betet nicht zu Gott in dieser Krise. Er fragt Gott nicht nach seinem Willen. Statt Gott zu vertrauen, lässt er es zu, dass Angst und Panik Raum gewinnen. Und er nimmt die Dinge selbst in die Hand und wir lesen, dass er hinabzog nach Ägypten. Die meisten von uns kennen solche Zeiten. Vielleicht geht sogar jemand von uns gerade jetzt durch so eine Zeit der Dürre und der Hungersnot, irgendwelche Ängste und Sorgen um unsere Existenz, um unseren Wohlstand, um unsere Gesundheit. Wenn der Herr Prüfungen in unserem Leben zulässt und unser Vertrauen prüft, wie reagieren wir? Wenn alles gut läuft, ist es nicht so schwer, Gott zu vertrauen. Aber wie ist es, wenn die Hungersnot kommt, in Anführungsstrichlein? Gehen wir gleich ins Gebet, suchen wir Gottes Nähe, schauen wir nach oben, die Vertikale? Oder bleibt unser Blick allein auf dieser Horizontalen hängen und versuchen so schnell wie möglich die Dinge selbst zu kontrollieren? Abraham macht hier das, was rein menschlich gesehen doch das Naheliegendste war. Er sucht Zuflucht dort, wo es Essen gab, in Ägypten. Und während er sich entschied, nach Ägypten zu fliehen, anstatt Gottes Rat zu suchen und seiner Führung zu vertrauen, schuf er eigentlich einen unguten Präzedenzfall, dem seine Nachkommen in Zukunft folgen sollten. Wir lesen das immer wieder im Alten Testament. Ägypten ist in der Bibel eigentlich ein Bild für was denn? Für die Welt. Sprich, für dieses System, das den wahren Gott nicht kennt und das auch ein leidenschaftliches Leben aus dem Glauben verhindert. Wenn Israel es leid war, aus dem Glauben zu leben, wandten sie nach Ägypten aus, weil sie meinten, da ist alles klarer, alles besser, alles sicherer. Ich habe letzte Woche einen interessanten Vers gelesen, der mir so in dieser Weise nie so richtig aufgefallen ist. Jahrhunderte später warnte der Prophet Jesaja, Jesaja 31, Vers 1. Und er schreibt oder er sagt: Wehe denen, die nach Ägypten herabziehen, um Hilfe zu suchen und sich auf Pferde verlassen und auf Streitwagen vertrauen, weil es so viele sind und auf Reiter, weil sie sehr stark sind, aber auf den Heiligen Israels nicht schauen und den Herrn nicht suchen. Was für eine Warnung, eine, die ich denke, sogar sehr aktuell in diesem jetzigen Konflikt ist. Aber es ist auch eine wichtige Warnung für uns. Wehe uns, wenn wir uns auf das Fleisch, auf menschliche Kraft und Ressourcen allein verlassen. Nicht allein verlassen, wenn wir uns überhaupt auf sie verlassen. Indem Abraham Hilfe in Ägypten suchte, entschied er sich dafür, auf das Sichtbare zu schauen, anstatt auf den Unsichtbaren. Auf seine eigene Anstrengung sich zu verlassen, anstatt auf Gottes Verheißungen. Auf das Fleisch zu bauen, statt auf den Geist Gottes zu hören. Und was für ein heilloses, fleischliches Durcheinander das zur Folge hatte, sehen wir hier in diesen Versen. Kurz vor der ägyptischen Grenze sagt Abraham zu seiner Frau Sarai: Sarah, ich habe eine spontane gute Idee. Solche spontanen Ideen, das wissen wir aus der Bibel, führen oft nicht zu etwas Gutem. Als König David von seiner Dachterrasse aus die schöne Bathseba baden sah, hatte er auch eine spontane Idee, die letztlich zu viel Unheil führte. Aber bevor wir über Abraham und David urteilen, wie konnten die nur so eine dumme Idee haben, müssen wir uns erinnern, auch wir haben die gleiche sündige, egozentrische Natur wie sie. Und nur weil wir vielleicht anders sündigen als sie, steht es uns nicht zu, schnell zu urteilen. Denn keiner steht am Morgen auf und sagt, ja, heute plane ich mal, in Sünde zu fallen. Kein echter Christ würde das sagen. Wir stehen doch alle auf und beten, Herr, danke für diesen Tag und hilf mir heute, in allem dir zu vertrauen. Und dann kommt plötzlich die Hungersnot, die Prüfung, etwas läuft schief, es gibt Probleme im Geschäft. Deiner Frau geht es nicht gut. Eines deiner Kinder gerät auf Abwege. Dein Arzt ruft an und sagt dir, wir haben leider keine gute Diagnose. Das sind schwere Prüfungen. Denn die Hungersnot lastete schwer auf dem Land. Und in solchen Ausnahmesituationen, solchen Prüfungen sind wir oft versucht, unseren eigenen, selbstzentrierten Ideen zu folgen und selbst zu schützen, unseren eigenen Vorteil zu suchen. Wir reagieren nach dem Prinzip, was bringt's mir? Jetzt bin ich mir selbst der Nächste. Hoppala, jetzt hat die PowerPoint angefangen zu spinnen. Abraham ist unterwegs mit Sarah. Sie nähern sich der ägyptischen Grenze. Und er denkt, ja, der Pharao ist ein mächtiger Mann. Der Pharao hat ein Harem. Und meine Frau Sarai ist eine wunderhübsche Frau. Vielleicht denkt jetzt jemand, die war doch schon 65 Jahre, ne? Wer ist die 65? Einige sind schon über 65. Ihr seid alle noch sehr hübsch. Wie hübsch kann sie noch gewesen sein mit 65. Sehr hübsch. Nach Genesis 33,1, ist eine kleine Klammer hier, damit wir alle hier das Ganze hier verstehen. Nach Genesis 33,1 wurde Sarai 127 Jahre alt. Sie ist also noch sozusagen im mittleren guten Alter. Und sie ist wunderhübsch. Die Schrift würde nie sagen, dass sie schön war, wenn sie nicht wirklich schön gewesen wäre. Und Abraham wusste das. Der war zwar schon 75, aber der war nicht blind. Und er kannte die Ägypter, er wusste, auf was die Ägypter stehen. Und so hatte er einen Plan. Und er sagt zu Sarai in Vers 12, wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, das ist seine Frau. Und sie werden mich umbringen und dich leben lassen. Um wen geht es Abraham hier? Ne? Was ist dir seine größte Sorge? Offensichtlich, seine Augen sind nur auf sich selbst, sein eigenes Überleben, sein eigenes Wohlbefinden gerichtet. Ich, mir, mein, mich. Vers 13. Sag einfach, du seist meine Schwester, damit es mir gut geht um deinetwillen und meine Seele am Leben bleibt um deinetwillen. Er setzt dir seine eigene Frau einer Gefahr aus, um seine eigene Haut zu retten. Nun, was man hier noch wissen muss, seine Frau Sarai als seine Schwester auszugeben, war nicht einmal ganz falsch. Wisst ihr das? Denn Sarai war tatsächlich seine Halbschwester. Die beiden hatten denselben Vater, aber nicht dieselbe Mutter, nachzulesen in 2. Mose 20,12. Sie war also seine Halbschwester. Und Abraham überredet Sarah dazu, eine Halbwahrheit zu sagen. Sag doch einfach, du seist meine Schwester. Du musst ja nicht sagen, Halbschwester. Schwester reicht. Was passiert als nächstes? Als Abraham Ägypten reichte, fiel den Ägyptern in der Tat auf, wie schön seine Frau war. Selbst die Hofbeamten waren beeindruckt und schwärmten beim Pharao von ihrer Schönheit. Habt ihr diesen alten Kerl mit dieser schönen Frau gesehen? Daraufhin ließ der Pharao Sarai in seinen Palast holen. Und auch jetzt hier bei Abraham keine Fürsorge für seine Frau. Es hat ihn überhaupt nicht interessiert, wie es seiner Frau bei diesem Plan gehen würde. Ihre Reinheit, ihre Ehre. War ihm das alles egal? Wie konnte er sich nur so verhalten? Er überlässt seine eigene Frau dem Pharao. Und dann, was wir als nächstes hier lesen, ist auch sehr verblüffend. Vers 16, ihr zuliebe behandelte er Abraham gut. Er schenkte ihm Schafe, Ziegen, Rinder, Esel, Kamele sowie Knechte und Mägde. Keine Hungersnot mehr hier. Ich habe genug Fleisch zum Grillen und auch noch die Diener, die das für mich tun können. Was will ich mehr? Wir haben doch alles richtig gemacht. Der Herr hat uns gesegnet. Abraham verhielt sich also hier wie so ein typischer Vertreter jener alten Kultur, in der die Frau keine Rolle spielte. Er sah nur sich und seine Sicherheit und dann besaß er auch noch die Kaltschnauzigkeit seiner Ehefrau, diesen perfiden Plan als eine mögliche Rettungsmaßnahme zu verkaufen. Wie konnte es bei diesem Mann, der Gottes Stimme gehört hatte, der berufen wurde, erwählt wurde, auf diesen Weg des Glaubens nur so weit kommen. Nun, bevor wir Abraham und sein Verhalten verachten oder verurteilen, ich sage es hier nochmal, sollten wir uns ehrlich machen und zurückblicken auf unser Alltagsleben. Wie oft haben wir schon auf Kosten anderer zu Halbwahrheiten gegriffen, um uns selbst zu schützen oder einen Vorteil zu verschaffen? Wie besorgt sind wir um unser Auskommen, unsere Gesundheit, unser Ansehen, unsere Verdienste? Wenn alles glatt läuft, stimmen wir doch alle am Sonntag begeistert in den Lobpreis im Gottesdienst ein und wir singen, du bist es Herr, den mein Leben erhält. Aber mit der Ehrlichkeit gegenüber der Versicherung nehmen wir das dann doch nicht so genau. Denn es ist so in unserer Welt, der Ehrliche ist doch der Dumme. Wenn ich die ganze Wahrheit sage, dann habe ich doch nur Nachteile. Eine kleine Lüge, nur eine Notlüge. Es geht manchmal nicht anders. Wir merken schon, die verlockendsten Lügen sind die, die der Wahrheit sehr nahe kommen. Wir modifizieren den Sachverhalt ein wenig und unser Gegenüber glaubt uns eher, als wenn wir die ganze Geschichte erzählen. Ihr Lieben, wie oft reicht auch unser Glaube nicht aus, wenn es um diese konkreten Herausforderungen des Alltags geht. Auch wenn wir Christen sind und eine neue Natur durch Christus und durch seinen Geist in uns haben, lebt in uns auch noch die alte sündige Natur, die in Prüfungssituationen so oft aus Angst heraus reagiert und nicht auf Gott vertraut. Was ist denn hier die Sünde hinter der Sünde? Ich glaube, die Sünde hinter der Sünde bei Abraham hier war letztlich der Unglaube. Er hatte doch diese großen Verheißungen bekommen. Erinnern wir uns noch, was hatte Gott ihm denn versprochen? Ich will dich zu einem großen Volk machen. Ich will dich segnen. Nationaler Segen, persönlicher Segen, internationaler Segen. Wenn ihm Gott so etwas versprochen hatte, dann konnte er doch nicht ihn vor Hunger sterben lassen oder dass die Ägypter ihn umbringen. Doch als er hier die Ehre und auch die Unbescholtenheit seiner Frau opfert, hat er das alles vergessen. Pastor und Theologe Charles Swindoll, schreibt zu dieser Szene das sehr treffend und weil es so pointiert formuliert ist, zitiere ich es. Er schreibt, wie konnte er es wagen, seine Frau so zu behandeln? Wie konnte Abraham es wagen, diese wunderbare Frau nicht zu beschützen, die ihm vertraut hatte, als sie mit ihm Ur verließ und an seiner Seite stand, wenn der den Altar in Bethel errichtete? Und dann befand sie sich plötzlich am Hof des Pharao, der bereits Pläne für eine Liebesnacht schmiedete. Ich frage mich, wie sie sich gefühlt haben mag. Und dann sagt der Herr, genug, das reicht. Wenn du Abraham sie nicht beschützen willst, dann werde ich es tun. Und in den Versen 17 bis 20 lesen wir dann von dieser unverdienten Bewahrung Abrahams. Aber der Herr strafte den Pharao und seinen Hofstaat mit einer schweren Krankheit, weil er Abrahams Frau Sarai zu sich in den Palast geholt hatte. Merken wir hier, wie der Geist Gottes das hier überliefert hat. Abrahams Frau, nicht Schwester. Der Herr strafte das Haus des Pharaos mit großen Plagen, heißt es eigentlich wörtlich. Bevor es Abend wurde, bekommt der Pharao Fieber. Oder vielleicht war es auch ein schrecklicher Ausschlag. Er wurde krank. Und kurz darauf erfährt er, dass er nicht der Einzige ist, der gerade erkrankt, sondern sein ganzer Hofstaat ist plötzlich krank. Und er erkennt diese Krankheitsplage, die hat etwas mit dieser Frau zu tun. Was ist hier los? Erstaunlich, dass hier Pharao eigentlich mehr Unterscheidungsvermögen hat als Abraham. Und so lässt er Abraham zu sich kommen in Vers 18 und er stellt ihn zur Rede. Was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht gesagt, dass sie deine Frau ist? Wieso wusste der Pharao das? Text sagt es uns nicht genau, aber vielleicht hat Sarai ihm das gesagt. Das ist eine Möglichkeit. Oder vielleicht hat es dem Pharao doch gedämmert, das kann doch nicht seine Schwester sein, mit der Abraham hier unterwegs ist. Da stimmt was nicht. Vers 19, warum hast du gesagt, Abraham, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nehmen wollte? Hast du deine Frau wieder? Nimm sie und verschwinde von hier. Und dann lässt er sie auch noch aus seinem Land raus eskortieren, um sicherzugehen, dass sie wirklich auch fort sind. So endet Kapitel 12. In einem, würde ich sagen, gewissen traurigen Ton. Auch wenn wir uns über Abrahams unverdiente Bewahrung hier nur freuen können. Aber ich frage mich, wie würde sich der Pharao gefühlt haben, wenn Abraham ihm von seinem Gott erzählt hätte? Ihr erinnert euch an die Verheißung, du sollst ein Segen sein auch für andere. Es gibt in Sprüche 18, Vers 19, das ist der Vers, ein sehr wichtiges Wort. Ich lese es uns mal. Da heißt es, ein Bruder, der betrogen wurde, ist unzugänglicher als eine befestigte Stadt. Und Streitigkeiten machen einen Menschen verschlossen wie eine verriegelte Burg. Was für eine bildhaft starke Beschreibung. Der Pharao fühlte sich betrogen. Er will mit Abraham nichts mehr zu tun haben und auch nichts mit seinem sogenannten allmächtigen, einzigen Gott. Und das ist die tragische Folge unseres sündigen, fleischlichen, selbstzentrierten Verhaltens. Ich bin mir sicher, Gott hätte auch angesichts der schweren Hungersnot Abraham versorgen und bewahren können, wenn dieser Gott vertraut hätte und zu Gott geredet hätte und um Hilfe gebeten hätte. Und ich bin sicher, Gott hätte auch dem Abraham sogar die Tür öffnen können, dem Pharao ein Zeugnis von dem einzig wahren Gott zu geben. Doch auch darum wurde Gott nicht umgefragt. Auf dieser Wegstrecke lebte Abraham aus seiner fleischlichen, menschlichen Natur heraus, aus dem Unglauben heraus, und alles, was er zum Schluss hören musste, war: Verschwinde von hier. Ich kenne Menschen, die dem christlichen Glauben den Rücken gekehrt haben, weil Christen nicht ehrlich und glaubwürdig gelebt haben. Abraham verpasste die Chance, dem Pharao wirklich etwas von dem einzig wahren Gott zu sagen. Und es ist allein der Gnade Gottes zu verdanken, dass er und seine Frau in dieser Situation bewahrt wurden. Nun, welche Lektionen, nochmal zusammenfassend hier, wurden ja im Laufe der Predigt schon immer wieder angesprochen, können wir hier auch für uns aus Abrahams Rückschritt sozusagen lernen? 6 möchte ich zum Schluss hier noch kurz erwähnen. Früher oder später erlebt jeder von uns, das wissen wir auch, und die schon länger unterwegs sind auf diesem Weg des Glaubens, die haben das schon oft erfahren. Früher oder später gibt es diese Hungersnot, Zeiten der Not, der Unsicherheit, der Prüfung. Was können wir lernen aus diesem Abschnitt? Erstens, jede Hungersnot ist eine Glaubensprüfung. Schwierige Zeiten bedeuten nicht, dass Gott uns verlassen hat. Oft gebraucht er gerade solche Krisen, um unseren Glauben zu prüfen. Der Abraham, der uns hier begegnet, ist noch weit davon entfernt, der Vater aller Glaubenden zu werden. Aber er ist auf dem Weg. Er ist auf dem Weg. Er mag die alte Heimat verlassen zu haben, aber die alte Heimat ist noch in ihm. Aber gerade solche Glaubensprüfungen gebraucht Gott, um uns alle, die wir auf dem Weg des Glaubens sind, zu verändern. Zweitens, Unglauben führt zu Angst und Kompromissen. Aus Angst griff Abraham zu einer Halbwahrheit. Aber letztlich war die Sünde hinter der Sünde, der Unglaube. Warum tun wir uns oft auch so entsetzlich schwer damit, zuerst einfach nach oben zu schauen, die Vertikale, zu Gott hin, zu beten, nach seinem Willen zu fragen? Ich glaube, weil wir nur zu oft in dem Augenblick nicht wirklich überzeugt sind, dass der Weg Gottes der beste Weg ist und dass wir ihm vertrauen müssen. Wir bekommen Angst, wir sind versucht, durch kleine Kompromisse, durch Halbwahrheiten uns selbst zu stützen, statt Gott zu vertrauen. Lass uns also lernen, in unseren Krisen und Prüfungen Gottes Verheißungen zu vertrauen und nicht unseren eigenen, manchmal obskuren Rettungsplänen. Drittens, niemand ist vor dem Fallen sicher. Wir haben gesehen, Abraham baute Altäre, er betete Gott an, kurz darauf versagte er. Erinnert ihr euch noch, was ich am Anfang sagte? Dieser Spruch, die Guten und Frommen sind auch nur Menschen und unvollkommen. Egal, wie viele Stunden du die Bibel liest oder studierst, egal, wie lange du schon Christ bist, du wirst immer wieder von deiner alten, sündigen, egozentrischen Natur versucht werden, fleischlich, selbstbezogen zu handeln. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir in Gottesfurcht leben und nicht hochmütig werden und denken, ja, das könnte mir nie passieren, so schwach bin ich nicht. Wer meint, er stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Viertens, was können wir noch lernen? Unsere Sünde betrifft immer auch andere. Abrahams Entscheidung brachte nicht nur ihn selbst Schwierigkeiten, sondern auch Sarah, letztlich auch Pharao, seinen ganzen Hofstaat. Niemand sündigt für sich allein. Unser Handeln hat immer Auswirkungen auf andere. Fünftens, Menschen beobachten unser Leben. Der Pharao kannte diesen Gott nicht, aber er lernte Abraham kennen. Er beobachtete Abraham. Auch wir stehen im Blickfeld anderer. Und unser Leben kann entweder auf Gott hinweisen oder Menschen vor Gott abschrecken oder abstoßen. Und da haben wir eine Verantwortung. Und letztlich, das können wir auch aus diesem Text lernen, Gottes Gnade ist größer als unser Versagen. Abraham hier in diesem Abschnitt, er versagt auf ganzer Linie. Er vertraut Gott nicht, handelt aus Angst, bringt andere in Schwierigkeiten. Doch Gott gibt nicht auf. Der Herr greift ein, er schützt Sarah, bewahrt Abraham und er hält an seinen Verheißungen fest. Das bedeutet nicht, dass Gott Sünde leicht nimmt. Aber das bedeutet, dass unser Versagen nicht das letzte Wort hat. Gottes Treue ist größer als unsere Untreue. Wie oft haben auch wir schon Gott enttäuscht? Wie oft haben wir aus Angst, aus Stolz, aus Selbstschutz falsch gehandelt? Und doch hat unser Herr uns nicht fallen lassen. Das ist Gnade. Unsere Hoffnung liegt nicht darin, dass wir immer treu sind, sondern darin, dass Gott treu bleibt. Und deshalb dürfen wir nach einem Versagen immer wieder zurückkehren, Buße tun, aufstehen, weitergehen. Und das werden wir sehen. Abraham geht wieder zurück zu dem Punkt, zu dem Ort, wo er vor dieser Versuchung war. In der nächsten Predigt über Abraham. Er geht weiter auf diesem Weg des Vertrauens und der Veränderung. Und wir dürfen auch das eine wissen. Der Gott Abrahams, er ist auch unser Gott. Reich an Gnade, geduldig und treu. Lass uns beten.